Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, ich sitze hier wieder, schaue mir meinen Bildschirm an und sehe doch, ich habe da wieder meinen Kollegen, den Markus, dabei. Dann, bevor wir weiter sprechen, möchte ich ihn erstmal begrüßen. Hallo Markus, wie geht es dir?
Hallo Andreas. Ja, ich bin noch leicht angeschlagen, wie man vielleicht an der Stimme hört. Ein bisschen Erkältung, aber ja, es ist auch langsam kalt geworden in Deutschland. Wie sieht's bei euch aus oben im Norden, Andreas? Wie geht's dir da?
Das geht uns hier wunderbar, aber dieser Wechsel zwischen warm und kalt und Schnee und Eis ist ja tatsächlich mega spannend. Und ich muss sagen, ich fahre gern Fahrrad, aber es gibt Tage, da ist es mir tatsächlich lieber. Ich nehme das mit den vier Reifen, das Gefährt. Also es ist wirklich, wirklich unterschiedlich kalt. Heute ist es wieder gutes Wetter, aber die Sonne zeigt sich leider nicht.
Ja, bei uns war es heute sehr rutschig. Also ich bin die Runde mit dem Hund gegangen und ich hätte mich auch einmal schon fast auf den Hosenboden gelegt. Also ja, wie gesagt, es liegt aktuell kaum Schnee, aber es ist glatt.
Sehr spannend. Du, aber Markus, wo wir doch so Lust zusammenstellen, jetzt habe ich was total Spannendes. Ich habe mich die letzten Tage immer wieder gefragt, die ganzen neuen Features, die jetzt schon wieder im Januar rausgekommen sind, was war denn so in letzter Zeit? Wäre es vielleicht nicht mal so ein Thema, wo wir so ein bisschen schauen, wie kommen wir mit den neuen Features klar? Nutzen wir sie? Sind sie sinnvoll? Sind es noch viele? Und was mir da so aufgefallen ist, ich habe viele Kunden, die mich so darauf ansprechen, die sagen, dieses Produkt Power BI, das fühlt sich nicht mehr ganz so leichtgängig wie früher an. Wie kann man das wieder so zu einem Maß bringen, gerade, dass man schnell zum Arbeiten kommt, schnelle Ergebnisse und trotzdem die Features, die ja wirklich sinnvoll sind, wie soll ich das sagen, gut nutzen kann, weil da sind tatsächlich viele Produktiv-Features drin, die ich wirklich gerne nutze. Und ich muss tatsächlich sagen, mir gefallen sie, aber ich kann diese Aussage, dass das nicht mehr ganz so leichtgängig ist, so sich leicht anfühlt. Es fühlt sich immer mehr, dass das Schiff wird größer, es wird komplexer, es kommen neue Features hinzu. Gibt's da irgendwie so einen coolen Leitfaden? Also ich kenne immer den einen, ich nutze immer dieses neue Features, klick einmal drauf. Was macht denn dieses Feature? Hab mir gerade noch zwei offene Tasks, die ich mir noch anschauen möchte. Das machen wir heute noch. Aber ist das bei dir eh nicht so das Gefühl oder sagst du, ach, das fühlt sich immer noch so leicht an wie vor 5 Jahren?
Nee, also so leicht wie vor 5 Jahren fühlt es sich nicht mehr an. Und ich glaube auch, dass damals vielleicht ich auch ein bisschen mehr interessiert war. Es liegt einfach daran, dass wir damals sehr viele Kernfeatures dazu bekommen haben und man da immer sehr, sehr nah dran war und das durchaus heute an verschiedensten Stellen gedreht wird, was eher so gegebenenfalls Randbereiche sind aus meiner Sicht. Ich glaube, ein besonders interessantes Thema ist, und das hat, glaube ich, auch deine Kollegin, die Katrin, ja mal auf einem Post geschrieben, ist diese Verunsicherung durch die Hinzunahme von Fabric und dass man sagt, okay, ist es jetzt noch Power BI oder ist es schon komplett Fabric? Also, und damit hatten wir ja sowieso schon immer einen riesengroßen Toolkasten bekommen, wenn wir Fabric mit reingenommen haben, und dass dann dem einen oder anderen es doch wieder schwerer fällt, diese Abgrenzung zu machen. Ich habe auch hier schon Kritiken gehört, dass jetzt mittlerweile in dem Januar-Update auch schon wieder Fabric-Features mit erwähnt wurden. Also, dass es auch da schon zu so einer Vermischung kommt und dass eben für die User es immer schwieriger wird, da diese Abgrenzung zu machen. Bei anderen Features muss ich sagen, ist es ja so, du kennst diese Early-Bird-Thematik. Also wir haben ja solche Thematiken wie die Data-Marts. Die Data-Marts, die es wahrscheinlich die haben es bis jetzt noch nicht zu GA geschafft und werden jetzt wahrscheinlich von anderen Features überholt und werden entweder sterben oder sehr, 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 sehr spätes GA bekommen. Also generell verfügbar zu sein, auch mit entsprechenden Support unterstützt zu sein, das eigentlich das ist, was die Kunden brauchen, um an vielen Stellen dann den entsprechenden Produktiveinsatz zu gewährleisten. Bei anderen Sachen ist es aber auch so, dass Microsoft gerade bei den Sachen, wo sie in Preview sind, natürlich auf den Kundenfeedback hören und auch relativ schnell Sachen fixen. Also es ist dann ja auch schon so, dass es dazu passt. Aber mir selber, wie gesagt, ist aufgefallen, Visual Calculations habe ich zum Beispiel noch vorher nie so den Anwendungsfall gesehen und jetzt erst vor ein paar Tagen tatsächlich wieder mit in die Berührung gekommen und dann auch wieder gesehen, wie verschiedenste Features ineinander greifen und notwendig sind, aber einem nicht so leicht von der Hand gehen, weil man sie halt nicht so häufig benutzt hat. Hast du das auch?
Absolut. Also ich finde tatsächlich, ich habe immer das Thema, du weißt ja, ich bin ein Fan von den Calculation Groups und da haben sie letztes Jahr wirklich einen guten Schritt gemacht und gut, dass das drin ist. Aber so gewisse Visuals finden das immer noch nicht so cool, dass man das da so nutzen kann, wie ich es eigentlich gerne hätte. Dann muss ich schon wieder Measures bauen und ähnliches. Das stört immer so ein bisschen und ich weiß, ich habe viel mit Katrin letztes Jahr da experimentiert, weil sie natürlich diese Visuals, gerade das Optische, da macht sie wirklich viel, viel, viel. Und ich habe das auch gerne unterstützt, aber da musst du schon verstehen, wie du es modellierst, wie baust du das mit den KPIs und gerade so dieses, ich brauche einen dynamischen Titel mit, da steht Prozent in Abweichung und ich möchte das Ganze dann am besten noch in der Farbe, wenn es natürlich positiv ist grün, sonst negativ rot, solche Spielchen, da muss man schon ganz schönes Know-how reinstecken, um es auch wirklich praktikabel hinzubekommen und ich habe es gerade letzte Woche wieder gesehen beim Kollegen, der macht das für so eine Planungsapplikation. Da muss man schon echt aufpassen, dass diese Kennzahlen nicht explodieren, was die Anzahl angeht. Das ist, also finde ich echt spannend. Und da hat mir das zweite Feature, dieses Thema Feldparameter, auch mega geholfen, um so ein bisschen da dem Herr zu werden. Aber auch das muss man erstmal verstehen, wie man die einsetzt. Und die haben auch so ihre, ich nenne es mal physikalischen Grenzen, wie weit sie sinnvoll sind. Da habe ich mir auch schon ganze Modelle mit nicht unbedingt schneller gemacht. Also auch da wieder optimieren und lernen. Aber in Summe finde ich es cool und ich kann immer nur jedem Kunden, und dem sage ich es auch jedem Kunden, ich rate immer nur diese ganzen Vorschau-Features, ich schalte sie alle an und das Einzige ist bei diesen modernen Quick-Infos und ähnliches, da muss ich gestehen, ein, zwei Mal und diese Interaktion auf diese Objekte, da habe ich sehr oft hin und her experimentiert, an und aus, weil die gingen nicht sofort in Fleisch und Blut, die fand ich, und manchmal finde ich es auch heute noch, sie sind schon besser geworden, aber sie sind noch nicht da, wo ich sie gerne hätte. Aber sie bringen schon echten Mehrwert. Das erinnert mich immer so ein bisschen an das frühere Excel. Ich klicke auf eine Zelle rechte Maustaste. Welche Unterstützungsinfos will ich denn jetzt haben? Und welche Funktion? Da ist auch viel Fleisch reingeflossen von Microsoft und die lernen wirklich viel. Und was mir daran halt gut gefällt, du musst jetzt nicht wieder, das hatten wir doch schon mal, so ein halbes Jahr warten, bis irgendein Feature dann da ist, sondern du siehst es schon im Horizont, kannst es ausprobieren und kannst das Feedback einstreuen. Und tatsächlich scheint mir es auch so, dass da viel Feedback bei Microsoft ankommt, weil die reagieren wirklich schnell. Und erinnere dich nur an das Objekt zentrieren oder sie alle auf eine Ebene bringen oder auf eine Linie links und wie rechts. Es sind schon ein paar kleine Sachen, die sind sofort super, super, super. Und ich kann auch immer nur den Lars Schreiber wieder zitieren. Alles, was so in Power Query ist, das ist so mega nützlich. Nur da bin ich immer so ein, je nachdem, wie groß solche Datenbanken werden, Data Warehäuser und ähnliches, ich nutze von Power Query immer weniger. Und in den letzten halben Jahr, muss ich sagen, habe ich es eigentlich nur als Container benutzt, um das dann, weißt du, aus der Mart-Schicht direkt nur nutzen und fertig. Also da bin ich ein bisschen von weg, weil ich natürlich viele Kollegen habe, die das Power BI erst anfassen, wenn sie einen Bericht bauen müssen. Ansonsten eher weniger. Hast du auch so eine starken Abgrenzung in diesen Arbeitsprozessen, dass die Kollegen, die einen machen wirklich nur Backend, die anderen nur Frontend, so ein bisschen Datenmodellierung, Mittelware, macht dich jeder. Ist das bei euch auch so?
Ja, also von der Leidenschaft her würde ich schon sagen. Also es gibt die einen Themen, die einen mehr liegen als dem anderen. Aber ich muss auch sagen, dass so wie du es gerade sagst mit im Projekt, also ist es häufiger so, dass das Power Query wegfällt und dass die wirklich in der Datenhaltungsschicht vorher mit SQL gearbeitet werden muss und da entsprechende Tabellen erstellt werden können oder müssen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es da bei dir aussieht. Und dann wirklich auch nur so reingenommen wird. Was hast du jetzt gesagt, wie ist bei deinem aktuelle Einstellung für die On-Object-Interaktion? Hast du sie aktiviert oder deaktiviert?
Aktuell ist sie aktiviert, weil sie ist wirklich gut geworden. Ich benutze sie. Aber weißt du, diese Woche ist sogar noch ein cooles Feature dazugekommen. Das ist allerdings nur in Fabric. Ich kann jetzt den Tenant, also du hast es ja auch, du arbeitest bei mehreren Kunden, bist im Fabric unterwegs und das Wechseln zwischen den Tenants war, ich will das mal so sagen, war wirklich ein bisschen fummelig und das haben sie aus meiner Sicht ziemlich cool hingekriegt. Du kannst super wechseln, muss natürlich aber auch in jedem Tenant aktiviert sein und da brauchen wir manchmal ein bisschen Zeit, um das auch der IT-Abteilung des Kunden entsprechend mitzugeben. Aber wie gesagt, ich bleib dabei, ich versuche alle Features zu aktivieren und ich sag's wie gesagt immer, es wird kommen, also kannst du es ja nur ausprobieren und dann deinen Einfluss geltend machen, indem du es probierst und feststellst, da geht was nicht. Eine andere Chance hast du kaum.
Ja, wobei, also ich habe es immer noch deaktiviert und ich weiß oder hatte mal irgendwie so an einer Interaktion mitbekommen, wo der ein oder andere sagte, man müsse mal aufpassen, weil auch innerhalb in Excel oder so werden beide Wege gegeben. Also da gibt es auch kein Entweder-Oder, sondern du kannst wirklich beide Wege gehen und so sollte es dann halt auch in anderen Office-Produkten sein, dass diese Option zwar auch On-Object gibt, aber dass kein Widerspruch ist, dass es weiterhin in dem Zeitmenü da ist. Natürlich bei der Anzahl von Einstellungen, die wir aktuell haben, wird es sehr unübersichtlich und dann hilft es natürlich, wenn ich auf eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Zelle klicke und dann direkt die entsprechend zugehörigen Einstellungen bekomme, so dieses Interaktive. Verstehe ich auch. Und vor allem, wenn ich dann noch auf dem Visual gar nicht mehr rüber wandern muss, sondern da entsprechende Einstellungen schon setzen kann, finde ich auch wieder recht nice. Aber ich habe es trotzdem deaktiviert. Ich bin da doch noch recht klassisch. Was mich dann auch erstaunt hatte, das war das Thema zum Beispiel, ich habe es ja eben schon einmal angesprochen, es gibt ja die Möglichkeit, Werte innerhalb von Power BI reinzuziehen und sich die auch als Prozent vom Gesamt anzeigen zu lassen. Das ist eigentlich nur eine Umstellungssache. Man kann es sich auch relativ einfach in DAX berechnen lassen. Was bisher schwieriger war oder wo ich dann nur einen Blocker hatte und dachte, boah, das gibt's irgendwie gar nicht, war dieses Thema, ich möchte eigentlich nur den Prozent von der nächsten Parent Row haben. Also wenn ich eben Hierarchiestrukturen habe und auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass zu MDX-Zeiten man doch relativ gut über Hierarchien navigieren konnte. Wenn man jetzt aber hier in diesen Einzelstrukturen ist, wie das Ganze sich denn da abbilden kann, dann den Hinweis bekommen, dass es über die Visual Calculation geht. Da war das erste Mal auch wieder mehr mit dieser Berührungspunkte, wo eigentlich kann ich diese Visual Calculation anstoßen. Ich habe es ja entweder direkt in der Measure oder in dieser Value Field, wo ich dann sagen kann, ich möchte eine Visual Calculation machen oder eben oben über das Menüband. Dann habe ich dann meine Berechnung gehabt und hatte dann eine Dezimalzahl, die ich aber gerne als Prozent dargestellt haben wollte. Und wie ein normales Measure geht das denn in dem Moment gar nicht. Sondern ich muss tatsächlich dann aus diesem Prozess rausgehen, sagen, okay, diese Kennzahl gibt es ja oder diese Anzeige dieses Wertes gibt es jetzt ja nur in dieser Visualisierung, musste mir dann die entsprechende Einstellung innerhalb der Visualisierung suchen und das geht ja mittlerweile dann auch, dass ich auch innerhalb der Visualisierung nochmal ein entsprechendes Format vorgeben kann und konnte es da auf Prozent umstellen. Aber es war wirklich interessant zu sehen, wie das Ganze sich entsprechend abstuft und ich erinnere mich daran, habt ihr damals bei eurem gelben Anbieter auch mal ein bisschen mehr gepredigt, einfach diese verschiedensten Ebenen, auf denen man gegebenenfalls Formatierung vorgeben kann. Eben einmal für so ein gesamtes Projekt oder sogar, bei euch war es sogar, glaube ich, der ganze Tenant wäre es gewesen. Also auf dem Server, dass man eine Style Guide vorgibt, die kann dann überschrieben werden durch einen Bericht und kann dann auch wieder überschrieben werden von so einer Visualisierung. Und das ist ja das, was ja auch mittlerweile mehr und mehr innerhalb von Power BI passiert. Und wir sind ja ehrlich, es war ja auch nötig. Also wie häufig hatten wir da gesessen und haben gesagt, wir haben jetzt leider nicht das Format vorhanden, wie wir es im Bericht oder für die Visualisierung brauchen und mussten daraus wieder ein Model-Thema machen. Wie gesagt, solche Sachen, ich begrüße sie, aber in meine tägliche Arbeit kommen sie dann doch wieder relativ spät an, weil ich dann doch häufig mehr in den Backend-Themen unterwegs bin. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist eine Mischform, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ja viel mit den Kollegen auch im Reporting zu tun. Ich bin bei uns so die Zwischenschnittstelle zum Backend und zum Frontend. Und diese ganzen, was du ansprachst, diese Dynamiken, also auch diese Measure-Formatierung, je nachdem, was habe ich denn jetzt? Habe ich eine Bestandszahl? Ist es eine HR-Kennzahl im Sinne von, ich möchte die Mitarbeiter zählen? Oder ist es wirklich der Umsatz? Da gibt's ja die unterschiedlichsten Dinge. Was mir da immer gefehlt hat, und das war bei meinem gelben Anbieter halt leicht, dass diese Standardformatierung, wie hätte ich es denn gerne? So, ich möchte es da so haben, da so. Ich kann eine Ebene noch fett formatieren. Da konnte man schon viel vorgeben. Trotzdem war auch das nicht immer, ne, das Perfekte. Das Perfekte habe ich auch noch nie gesehen. Aber diese Formatierung, die sie jetzt aufgenommen haben, finde ich richtig, richtig gut. Weil du weißt, wie oft kam das vor, dass der Vorstand sagt, ja, wir sind jetzt hier im globalen Konzern, da interessiert mich jetzt ernsthaft nicht mehr, dass ich da so eine lange Zahl sehe, ich möchte das in Millionen formatiert sein oder in was auch immer. Dass diese Standardformatierung, das müsste noch leichtgängiger sein. Es ist schon gut, man kann viel machen, aber dann komme ich immer wieder zu demselben Punkt, wenn wir den Bericht vom Datenmodell trennen, wo mache ich das jetzt wieder? Passiert es dort? Passiert es im Bericht selbst? Es ist übrigens, das war schon vor 15 Jahren, so vor 20, glaube ich auch schon, wo passiert wann, was, mit welchen Berechnungen und Calculations? Und ich kann mich auch dran erinnern, bei meinem anderen Anbieter damals, den du da so ansprachst, es gab Kunden, die haben in Berichten die verrücktesten Formatierungen gemacht, aber die waren auch nur im Bericht. Und das war das Schwere daran, das hast du ja auch nicht ins Backend gekriegt, weil die waren damals ja wirklich physikalisch auch getrennt. Das ist ja jetzt hier viel mehr verschmolzen. Und ich würde es mir trotzdem wünschen, wenn ich solche Formatierung irgendwo zentral vorgeben kann. Das heißt, wenn der Kollege dann halt seine Bestandszahl und seine Umsatzzahl daneben sehen will, dass beides schön gleich formatiert ist, das eine halt ohne Nachkommastellen, weil du verkaufst ein Produkt, selten ein halbes, aber du hast einen Umsatz. Das würde das ganze Reporting viel smarter machen und einfacher. Und das würde ich mir ja mega wünschen, wenn das ein bisschen einfacher und leichtgängiger ist. Finde aber schon gut, dass es da so viele Sachen gibt. Und ja, du hattest ja auch das Thema Fabric und Power BI. Es wird immer schwerer. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Muss ich das jetzt gleich benutzen? Kann ich auch ohne Fabric arbeiten? Natürlich wird das immer mehr verschmelzen. Und eigentlich ist Power BI ein Vehikel darin. Und der Rest wird auch wirklich immer größer. Und wir haben ja schon gesehen, da kommt noch das eine oder andere auf uns zu dieses Jahr. Auch ein neuer SQL-Server ist schon am Horizont. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das Ganze nachher zueinander passt und miteinander wirkt. Denn es gibt ja gewisse Produkte, die wirst du immer brauchen, weil in dem anderen ist dann halt das anders gelöst oder die Engine ist etwas anders. Auch diese ganze Thematik mit den Notebooks, die du in Fabric und so machen kannst. Also wir haben bei uns ja auch die unterschiedlichsten Vorlieben. Die einen lieben Python, die anderen machen lieber gerne alles in SQL. Der nächste möchte das in DAX lösen, weil ach, das brauche ich nicht im Backend. Also dieses, wo mache ich wann was, das ist eine Thematik, glaube ich, die werde ich noch die nächsten Jahre auch weiter verfolgen. Also es wird immer die Diskussion geben, wo ist es am besten aufgehoben, und spätestens dann, wenn du mit unserem Kevin sprichst, dann ist Databricks alles. Habt ihr solche Leute auch?
Für die Databricks alles ist? Nee. Nee, also was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, dass wir haben ja das mal mit dem, oder Arthur hat das mal betont, als dass Power BI langsam erwachsen wird oder so, oder als auch als ernstzunehmende oder in Enterprise-Bereich eine ernstzunehmende Struktur anbringen muss. Und da sind ja sowas wie diese Deployment-Pipelines auch so ein Thema. Und wir haben jetzt auch wieder einen Kunden, für den das jetzt mehr und mehr in Frage kommt. Und ist natürlich auch immer spannend zu sehen, wie dann man vorher mit so die Lizenzierungsthemen durchgeht. Also im Prinzip, wenn du jemand, also wir haben einen Kunden, der ist aktuell noch auf der Pro-Lizenzierung, der muss extra Premium-Lizenzierung umwechseln, um dann eben die Deployment-Pipelines nutzen zu können. Sorgt natürlich dann auch dafür, dass er auch alle Report-Konsumenten in dem Ziel-Workspace, der ja dann auch Premium per User ist, auch entsprechend mit dieser Lizenz ausstatten muss. Das ist für ihn natürlich plötzlich mal eine Verdopplung des Lizenzpreises. Ist schon hart für ihn. Bei anderen Themen ist es natürlich spannend, wenn du so in einer gewachsenen Infrastruktur bist und meinetwegen auch schon Premium hast, aber dann plötzlich dann so mit so einer Deployment-Pipeline da reingehst, einfach auch überhaupt erstmal die Prozesse dazu etablieren, um das Ganze reinzubringen. Ohne, dass wir jetzt hier schon über die Möglichkeiten von einer Git-Integration sprechen oder eine entsprechende DevOps-Strecke aufzubauen, sondern nur mit diesen Deployment-Pipelines, die es ja auch schon eigentlich eine relativ lange Zeit gibt. Aber ja, meinetwegen, ich finde es ja sogar gut, wenn die Funktionen eher da sind, als dass die User sie brauchen. Das ist ja ein schöner Luxus. Oder dass die User es in Massen anfragen. Vielleicht haben es auch andere schon sehr viel, viel früher gebraucht. Aber es ist dennoch wieder interessant zu sehen, wie sich so Themen hochspielen. Und das Gleiche ist eben, was du gesagt hast, ne, wir kommen jetzt immer, wir sind jetzt so in diesem Programmierbereich immer mehr angekommen mit der Timdel-View, was jetzt auch ganz neu hinzugekommen ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden uns mehr und mehr demnächst damit beschäftigen können, Codeschnipsel von einem Projekt in das andere zu kopieren und darauf eine Lösung zu bauen, anstatt eben immer auf einer weißen Seite anzufangen und visuell neu zu platzieren, sämtliche Einstellungen durchzugehen und irgendwelche Werte rein zu begeben, sondern tatsächlich einfach nur mal so einen Wert ändern. Weil das ist ja, ich hatte es jetzt auch vor kurzem, kannst ja mal sagen, ob du einen besseren Weg kanntest, musste ich einen Measure wechseln, aber die ganzen Formatierungen, die auf dem alten Measure da waren, in dem Visual, die konnte ich ja nicht beibehalten, sondern ich musste erst das alte Measure entfernen, habe die Formatierung verloren, habe dann das neue Measure reingenommen und durfte dann wieder in diese bedingte Formatierungsdialog gehen und konnte sagen, wie das Background, Icons, Font Color und so weiter für dieses Visual gesetzt sein sollten. Und sowas einfach zu kopieren oder zu sagen, okay, ich möchte diese Formatierungsrichtlinien beibehalten, aber das zentrale Measure, was da drin angezeigt wird, ist ein anderes. Das einfach über Code ändern zu können. Ich glaube, da müssen sich auch, glaube ich, ganz viele dran gewöhnen, dass sie doch mittlerweile Programmierer werden. Auch wenn sie dachten, sie würden eine grafische Oberfläche benutzen. Wenn sie effizient sein wollen. Oder siehst du das so viel anders?
Nein, absolut nicht. Markus, das ist genau so ein Touchpoint, wo ich sagen würde, die Oberfläche, die ist super. Die liefert vieles, aber auch gerade, dass du jetzt die ganzen Artefakte zukünftig nutzen kannst, dass du auch wirklich eigentlich den ganzen Code schon siehst. Und ich wünsche mir, dass ich dann nur noch Copy und Paste machen kann für Measure einfügen, denn auch das, was du dir wünschst, ich brauche jetzt diese Measure wieder, brauche sie nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Tabula-Editor machen könnte, dass ich da Measure kopiere und er alles mitnimmt. Ich glaube nämlich genau nicht. Und das ist ja das, was mir echt fehlt. Und ich erhoffe mir durch diese Artefakt-Sicht, wenn ich sie mal so nennen darf, also in dem Projekt, dass ich wirklich nur Code-Schnipsel, Copy-Paste und ich will auch so wie du zu diesen Standards, weil ich möchte das nicht jedes Mal wieder neu machen müssen. Ich weiß, Katrin arbeitet gern mit den Templates, funktioniert auch ganz gut. Aber Templates habe ich mir auch immer anders gewünscht. Ich kenne die von meinem anderen Anbieter auch anders. Ich würde es cooler finden, wenn wir das dann halt dort machen. Klar ist das dann wieder mehr Programmierung. Aber wie viele Controller lieben es, wenn sie dann durch etwa Codeschnipsel das relativ schnell leicht selber vervielfältigen können und die Geschwindigkeit sich erhöht und wir zu diesen Standards kommen. Auch das Formatieren, das Ganze mit dem JSON-File und so, ist ja auch schon, man muss verstehen, was da dann abgelegt ist, auch wenn es wie eine Textdatei aussieht. Ich finde sie schon für den ersten Angang, für jeden, der damit arbeiten möchte, boah, das ist schon ein Stein. Und ich weiß, diese Kollegen auch von Zebra BI, die nutzen dann so einen Editor, wo du es vorfertigen kannst, aber immer nur am liebsten für deren Visuals, ist nur so halb hilfreich. Ja, und ich weiß, da wird sich auch bestimmt noch das eine oder andere tun. Also ich freue mich drauf, dass ich es tun kann, weil es mir mein Arbeitsworkflow erleichtert und es ist leichter etwas, am Ende ist es auch nur Text, Markus, den wir da copy und paste und leicht anpassen. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, dass du die richtigen Zeilen kopierst und weiterfügst, weil wenn das dann zerbrochen ist, hast du auch ein Problem. Aber dafür ist dann ja unsere Git-Integration das Ding, was ich wirklich gut finde, damit ich sehe, was geändert wurde. Das Thema haben wir auch immer wieder. Und insofern, da wir das heute in den Projekten schon so machen, dass wir wirklich viel mit Git und allem, was dazu ist, arbeiten, wünsche ich mir das mit Power BI auch. Und selbst die Notebooks in Fabric wünsche ich mir auch im Git. Und das musst du ja nur aktivieren. Auch das Feature ist ja schon da. Also das wird immer erwachsener. Auch Arthur hat es ja gesagt. Es wird erwachsener und es macht auch echt Spaß, im Team zu arbeiten. Und ich kann mich nur darauf freuen. Ich weiß, dass es vielleicht manchmal etwas schwerfälliger und nicht mehr so leicht ist. Aber wir wollen ja viel mehr Effizienz und Produktivität und auch das gemeinsame Arbeiten. Erinnere dich an die Anfänge, das gemeinsame Arbeiten an einem Modell und Report war ja schlichtweg noch nicht mal in Aussicht gestellt, dass da was passiert. Das wird sich bessern und ich finde es gut, dass es so ist. Also ich freue mich auf neue Features. Ich freue mich auch darauf, dass sich das weiterentwickelt. Und klar, es wird immer wieder ein bisschen mehr Technik hinzukommen, aber auch ohne die Technik wirst du nicht weit kommen. Aber auch, dass da zum Beispiel der Copilot drin ist, das lieben ja auch viele. Es erleichtert dir auch wirklich mal eine Measure zu erstellen, ohne dass du immer gleich weißt, wie du es programmieren musst oder schreiben. Also die Features, die drin sind, ja, ich weiß, manche kosten Geld, ist leider auch so, nervt mich auch immer und dieses Abo nervt noch viel mehr. Aber die Features unterstützen wirklich deinen gesamten Workflow und es macht einen produktiver. Und was willst du am Ende des Tages? Und das war schon bei unseren anderen Anbietern, wo wir gearbeitet haben, so. Du willst, dass der Kunde nicht die Daten sammelt und zusammenbaut und Berichte erstellt, sondern der soll in die Analyse gehen. Weil da verdient er am Ende das Geld, wenn er sieht, dass seine Produktstruktur vielleicht mal relaunched werden muss oder Anpassungen gemacht werden. Also er muss schnell sehen, wo sind meine Insights. Also insofern, ich finde es gut, dass die Features kommen. Ich finde es auch gut, du hast das Timdle auch angesprochen, das werde ich mir auch, das ist einer von den Tasks, den ich ansprach, steht auf der Liste. Man muss sich damit auch wirklich beschäftigen und Microsoft macht das ja wirklich gut. Du kannst dir ja alles anschauen, aber wenn du danach ein bisschen tiefer reingehst, musst du halt immer auf die Learn-Seite gehen und auch da kann ich jedem Kunden immer nur raten, mach das, weil da sind die ja schon beschrieben und das machen die wirklich gut. Selbst die Preview-Features sind dort alle schon drin und beschrieben. Sie werden sich ändern. Aber ich finde es gut, dass das alles da ist. Wo hast du ein Online-Handbuch bei jedem anderen Produkt? Ich weiß nicht, wer das noch so gut macht.
Ja, ich bin auch immer erstaunt, habe ich letztens auch überlegt. Vor allem war so eine Überlegung nach einer provokanten Aussage in dem Rahmen von den Kostenthematiken. Weil ich hatte es jetzt auch letztens damit dabei, man muss sich einfach damit beschäftigen, war auch mit den Premium per User und Pro Lizenzen, dass Microsoft bei einer gewissen Anzahl an Personen, die mit einem guten Reporting versorgt werden, auch ein entsprechendes Geld dafür bekommen wollen. Gleichzeitig hast du aber heutzutage ja bei Microsoft die Möglichkeiten, dir kostenlos den Power BI Desktop runterzuladen, dir die kompletten Learnings, die Dokumentation, alles zu lesen, zu nutzen, bereits damit schon dein Reporting aufzubauen. Also du kannst bei null Invest dir dein eigenes Wissen zusammentragen und also der Invest ist deine Zeit, ganz klar, aber du musst kein Geld investieren und kannst dann starten mit einer Lösung und musst dann schauen, wie du in diese Lizenzierungsthematik reinkommst und dann die entsprechende Sache skalieren. Und von daher, ich glaube, wir sind immer noch dabei, auch wenn dann plötzlich bei Microsoft der Preis gedoppelt wird und so weiter. Ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass bei der gleichen Leistung ein anderer Toolanbieter jetzt so viel mehr zur Verfügung stellt. Und ich glaube, ich bin ja gar kein Freund, aber ich habe das gesehen, als die Preiserhöhung rauskam oder das Thema Preiserhöhung, fing der Greg Deckler an, alternative Tools zu testen. Und der hat sich dann auch eher in den Bereich der Open-Source-Tools bewegt, also die, wo man nicht für eine Lizenz unbedingt bezahlen muss. Und ist nicht hingegangen und hat jetzt angefangen, mit irgendeinem Mitbewerber da als Lösung zu gehen. Weil er natürlich schon auch wieder auf die kleineren Unternehmen getrachtet hat. Aber ich glaube immer noch, dass das Angebot von Microsoft für diese kleineren Unternehmen fair ist. Ja. Siehst du das anders?
Nein, kann ich absolut mitgehen. Also am Ende ist es so, Leistung sollte auch irgendetwas kosten, sonst ist es keine Leistung, sagte mein Vater schon. Ich weiß, das hört sich immer so banal an, aber der Punkt ist doch, es sind viele Entwicklungen reingeflossen, ja, und am Ende muss dann auch irgendwie die Entwicklung bezahlt werden, weil nichts gibt's umsonst, es sei denn, du benutzt Freeview, aber auch die verdienen irgendwie Geld. Also ich habe das selbst bei Mindmapping-Tools habe ich schon mit allem rumexperimentiert und am Ende lande ich immer wieder bei den Standards. Es ist so, wie es ist und hier ist es genauso und ich komme nochmal zurück auf dieses ganze Thema Learning. Ich muss echt sagen, das haben die wirklich gut gemacht und alle anderen machen es doch auch so. Die gucken sich das doch alle gegenseitig an und was ich wirklich cool finde, dass du investierst deine Zeit und wenn du dann wieder zu dem Punkt kommst, vielleicht wäre es mal eine Folge wert, dass wir sagen, wie sharest du dein Wissen mit anderen? Das hatten wir nämlich auch schon mal und das ist bei uns auch ein großes Thema, weil jeder hat bei uns so gewisse Stärken und jeder hat woanders Stärken, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, der eine liebt mehr sein Backend, der andere das Frontend, aber dieses Zusammenspiel, dass jeder weiß, was zu tun ist, damit am Ende das Richtige rauskommt, ich habe es halt auch mit Katrin, die liebt das Reporting, ich bin fürs Datenmodell, da habe ich einen Kollegen, der mir die Daten aufbereitet, dieses Zusammenspiel muss da sein und jeder muss dann halt wissen, wo muss er was richtig fragen, um das Richtige zu bekommen. Das wird sich ja nie ändern, das Einzige, was sich ändert, die Tools werden sich erweitern, ein bisschen hübscher werden. Manchmal werden die Dialoge anders aussehen, aber es ist ja immer dasselbe. Und auch die Erweiterungen, die reinkommen, die haben wir uns doch alle gewünscht. Insofern, ich nehme nochmal ein Beispiel für mich raus, den Model Explorer. Da hat sich auch richtig viel getan. Ja, manche Sachen haben mir dann gefehlt, weil da kannst du plötzlich das nicht mehr so leicht Copy und Paste machen mit den Hierarchien. Aber auch da, es wird ja einen Grund dafür geben, warum das so ist. Und es funktioniert doch richtig gut. Und man kann sich wirklich alles anlesen, nur du musst es auch manchmal selbst tun, weil das ist wie immer, ist das eine Hohlschuld in diesem Fall, weil es steht dort und dieses Handbuch ist ja permanent verfügbar in allen möglichen Sprachen und auch das kann ich immer nur wieder faszinierenderweise beobachten. Ich kann mir die Sprache sogar selber auswählen. Und manchmal wechsle ich dann zwischen Deutsch und Englisch hin und her, je nachdem. Tatsächlich gibt es da dann immer wieder leichte Unterschiede. Aber ich kann immer wieder sagen, die ganzen Features, die da noch kommen, ja, ich weiß nicht mehr genau, bin ich in Power BI oder Fabric oder ist das dann doch irgendwie alles und ob das ein Lakehouse ist oder One Lake und wie es alles heißt. Es gibt da so viel Technologie, aber wir haben alles unter einem Dach und du kannst ja entscheiden, wie viel möchtest du. Und das ist ja wie, erinnern wir uns an Streaming, sei es den Netflix-Effekt und ähnliches. Du musst dich halt entscheiden, willst du die Basisversion mit Werbung, die Premium oder willst du halt die Deluxe oder was es da alles gibt. Auch das ist ja bei Power BI auch so. Und ich habe ganz viele Kunden, die kommen mit dem Pro super klar. Das läuft. Ja, es fehlen halt ein paar Features. Aber am Ende ist es so, irgendwo gibt es immer ein paar Feature, die müssen halt ein bisschen was kosten. Und die anderen Features sind ja nicht schlechter geworden dadurch. Also ich finde, es läuft super. Bin total zufrieden mit dem ganzen Produkt. Und ich muss sagen, auch das ist ja gelb, wie mein alter Anbieter von damals. Ja, passt doch alles für mich. Insofern, ich bin mit den Farben auch total happy. Und der Oberfläche bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Und Berichtsbau macht auch wirklich Spaß und auch das Datenmodellieren. Und wie leicht ist es, Modelle zu bauen. Aber trotzdem hast du immer noch wieder Themen. Markus, erinnere dich an das Coole im Urlaub. Semi-additive Measures. Das war ein Klick. Es ist halt jetzt eine andere Modellierungsart. Da muss man ein bisschen mehr Musik reinstecken, um es hinzubekommen. Aber auch das versteht sofort jeder, weil Bestandszahlen sollte man nicht von Monat zu Monat summieren. Das wäre natürlich schwierig. Insofern, es muss dieses Feature irgendwie geben. Und dann gibt es ja auch genügend Webseiten, wo das Ganze so fachlich gut beschrieben wird. Das kriegst du alles hin. Also die Community, das hatten wir ja auch schon mal, die hilft ungemein. Und ich kann immer nur sagen, nutzt das und bringt auch was ein. Denn das ist das, was uns weiter alle zusammen nach vorne bringt. Vielleicht wäre das schon der erste Insight für den Weg nach Hause.
Ja, finde ich gut. Aber dann fass ihn doch noch mal in einem schönen Satz zusammen. Kürzer. Oh. Damit man die Abgrenzung merkt.
Ich versuche es, Markus. Also, um das mit nach Hause zu nehmen, ich fange mit dem ersten Insight an. Nutzt die Community, bringt euch ein, nutzt die Informationen, die ihr bekommt und wenn ihr etwas Neues erfahrt oder bessere Erfahrungen gesammelt habt, bringt sie auch in die Community ein, denn Sharing ist Caring.
Gut, dann bin ich bei Punkt 2 und ich würde dann aufgreifen, was du ganz am Anfang schon gesagt hast. Nehmt die Preview-Features mit, solange ihr es könnt. Macht euch damit vertraut, schaut euch an, wie ihr sie nutzen könnt, wie sie euch hilfreich sein können. Manchmal, genauso wie es bei mir halt ist, ich habe die Visual Calculations aktiviert, habe mich relativ wenig mit beschäftigt, aber auch da war es dann so, durch einen kurzen Austausch mit der Community direkt drauf verwiesen worden. Und es ist genau das, was ich als Lösung brauche. Deswegen würde ich auch da sagen, beschäftigt euch frühzeitig mit den Preview-Features, denn es wird später eure Arbeitssachen erleichtern. Dann hast du jetzt Punkt 3.
Ich nutze mal Punkt 3, um das Thema Premium-Features anzuteasern. Wieder das Beispiel, wie oft hast du es gehabt, du willst eine bestimmte Measure, du weißt schon in etwa, was du machen möchtest, du kannst es aber nicht niederschreiben. Es gibt viele Webseiten, die dich unterstützen, aber vielleicht probiert man mal den einen Monat das Premium-Feature mit Copilot aus, um zu testen, hilft mir das so, wie es angepriesen wurde und es macht es dir ja leicht, vielleicht die eine oder andere Measure zu programmieren, weil du kannst das ja fachlich sehr gut beschreiben und ich muss tatsächlich sagen, auch diesen Explorer, um zu sehen, wie sieht das DAX am Ende aus, ich finde es fantastisch, es ist alles drin, es ist transparent, also traut euch auch mal, ein Premium-Feature zu nutzen und wenn es nicht hilft, kannst du es ja wieder abschalten.
Aber jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Vielleicht habe ich schon wieder was verpasst. Kennst du dich so grob mit der Lizenzierung für dieses Premium-Feature aus? Ist es ein Fabric-Feature? Wahrscheinlich, oder?
Ja, also Copilot ist quasi, ich weiß nicht, ob das ein Fabric-Feature ist, aber das Copilot, das zahlst du halt so wie den ChatGPT monatlich und du kannst es dazu buchen und du musst es selber entscheiden und bezahlst dann halt dafür.
Ja, wobei ich bei mir, glaube ich, das Problem sehe und haben die bei Microsoft, jetzt machen wir hier noch ein Nachgeplänkel.
Sehr gut, auch mal schön.
Auch mal schön. Also ich habe mich ja noch nicht so tief eingegraben in die Copilot-Thematik an verschiedensten Stellen. Dennoch ist es ja so, dass Microsoft verschiedenste Copilots hat. und dass sie unterschiedlich agieren. Und wir haben ja natürlich Co-Pilots in der Office-Welt, wo es ja vorher mal diese ganz große Lizenz war, wo man ein Unternehmen mit x Leute sein musste, damit man sie kaufen konnte. Das ist, hat sich ja reguliert, dass man jetzt auch einzeln kaufen kann in seiner Office-Lizenz. Aber soweit ich weiß, ist ja innerhalb von Power BI, wenn man jetzt wirklich die in Power BI integrierten Copilots nutzen will, dann brauchst du ja immer noch die entsprechende Kapazität dahinter. Und das ist die F64-Kapazität. Das bedeutet, man könnte zwar einen Copilot im Office-Bereich auch um seinen DAX befragen, aber den Copilot oder an der entsprechenden Stelle innerhalb von Power BI brauchst du, glaube ich, diese F64-Kapazität weiterhin dafür. Und der interessante Part ist, das verbraucht dann auch deine CUs. Das heißt, wenn deine Fabric-Kapazität schon am Anschlag ist und deine User sind dann plötzlich dabei und stellen lustige Fragen an den Copilot und es werden dann entsprechende Token verbraucht, um diese Fragen zu beantworten und zu verstehen und zu beantworten, dann ist man dann auch irgendwann plötzlich, ja, lahmgelegt oder festgestellt. Und ist von daher, ja, ich bin dabei. Es ist spannend und nichtsdestotrotz, eine F64-Kapazität kann man ja auch für wenige, ich glaube, stundengenaue Abrechnung ist es, also für wenige Stunden einfach buchen, mal ausprobieren und dann auch wieder runterfahren. Und das Runterfahren heißt auch nur pausiert und kostet trotzdem nichts. Und erst wenn sie wieder hochgefahren wird, wird eben wieder stundenweise bezahlt. Also man kann es schon machen, bloß ich bin mir immer noch nicht so sicher. Da muss sich Microsoft gefühlt noch was Schönes ausdenken, damit das, wie wir es haben wollen, in einem Bundle ist, oder?
Bin ich bei dir, aber da sind wir wieder bei genau dem Punkt, es ist ein neues Feature, die Leute wollen es benutzen, weil es einfach hilft und manchmal muss man dann halt einfach mal mit Schmerz schauen, was passt oder was passt nicht und wir müssen Microsoft natürlich dann auch zeigen, wie wollen es die Kunden nutzen und wenn du kein Kundenfeedback hast, das ist genau darauf, wo es hinaus wollte, hast du kein Feedback, weißt du nicht, ob das das richtige oder falsche Angebot ist und da kann man ran. Ich bin bei dir, klar, Kapazität. Und ich merke das auch mit dem Copilot im Office, ist das irgendwie drin, aber das ist dann irgendwie nur fürs Office. Also es taucht ja überall auf, du kannst den Button überall klicken und die Frage ist immer, wie wird es dann nachher kaufmännisch sauber integriert? Da gibt es durchaus unterschiedliche Wege, wir haben das bei uns auch schon diskutiert, aber du kannst es dann halt auf deinem entsprechenden Workspace quasi begrenzen und wahrscheinlich wird es ja auch schon ausreichen, wenn du es vielleicht mit 2, 3 Usern machst, dann suchst du dir halt einen entsprechenden Tenant aus. Muss man halt einfach mal schauen. Wir werden das vielleicht bei der nächsten Frage nochmal beleuchten oder vielleicht werden wir dazu dem Kaufmanager noch was schreiben. Ansonsten kann ich nur sagen, wir müssen uns einfach mehr trauen und wenn das Feature noch nicht ganz reif ist, dann muss man das Feedback halt auch entsprechend zurückspiegeln. Vielleicht gibt es dann ja nochmal eine entsprechende Korrektur.
Ja, das hat es ganz gut abgeschlossen. Danke, bis dahin. Ciao.
Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.